Vor circa 4 Wochen habe ich angefangen, eine Predigtreihe zu gestalten zum Thema Kompetenzen im Alltag, im Leben und in der Gemeinde. Ich bin froh, dass das Musikteam so kompetent ist, gut zu singen, die Instrumente zu spielen und uns mitzunehmen. Ich bin froh und dankbar, dass die Technik so kompetent ist, uns die Dinge hier einzublenden und zu gestalten, dass wir auch gut hören und auch im Stream, dass man das auch gut sieht. Kompetenzen sind wichtig. In der ersten Predigt ging es um die Persönlichkeitskompetenz. Wer bist du? Was macht dich aus? Was prägt dich? Und wir haben ein Beispiel des Paulus gesehen, was ihn geprägt hat, zu hüten, zu weiden, auf gewisse Dinge zu achten, Ziele im Blick zu behalten, konzentriert zu sein. In einer zweiten Predigt ging es um Barnabas und seinen Umgang mit anderen, Sozialkompetenz. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich auf sie ein? Und heute ist Teil 3 dran. Wir sehen die nächste Folie, die Handlungskompetenz. Was bewegt uns, was zu tun, ist die Frage. Welche Werte und Normen prägen uns? Wie erreichen wir Ziele und was können wir von Mose und auch von Jethro lernen? Doch zuerst einmal möchte ich euch jemand ganz anderes vorstellen. Nächste Folie bitte. Kennt ihr William Winder? Schon mal was von ihm gehört? William Winder, ich sehe ein Kopfschütteln. Und das ist auch gut so. 1812 war er Brigadegeneral in Amerika und hat im amerikanisch-britischen Krieg gekämpft. Er war ein militärischer Leiter und Führer und er ist nicht berühmt. Es gibt kein Lied über ihn, keine Straße, die nach ihm benannt ist, keinen Platz, keine Skulptur, Gedenktafel oder irgendwas. William Winder. Er wurde vergessen. Und es hat auch seinen Grund. 1812, der Krieg im vollen Gange und William Winder hat eine vorteilshafte Gefechtssituation vor Augen. Er hat 4-mal so viel Soldaten wie sein Gegenüber. Und dennoch verliert er die Schlacht. Dennoch muss er sich gefangen nehmen lassen. Und die feindlichen Briten haben gemerkt, dass William Winder kein kompetenter Stratege war. Und dann fiel ihm was ein. Das wäre doch genial, ihn nicht im Gefängnis schmoren zu lassen, sondern ihn freizulassen. Oh nein. Oh ja. Doch. Und der hat weitergemacht. Als nicht kompetenter Leiter und als Stratege. Washington ist gefallen unter seiner Leitung und Führung. Er kam vor ein Kriegsgericht. Aber er hat ja kein Verbrechen begangen. Er war einfach ein inkompetenter Leiter. Und so konnte man ihn nicht anklagen. Er war ein Glücksgriff für den Feind. William Winder, er lächelt so süß, ist für mich ein Negativbeispiel für einen Leiter, der eigentlich kein Leiter ist, ein Glücksgriff für den Feind. Was ist Kompetenz? Kompetenz ist ein erworbenes Wissen, das man in die Praxis umsetzt und auch weiß, warum. Das ist Kompetenz. Ich sehe hier in die 2. und 3. Reihe und sehe ganz viele, mit denen ich gestern so über 7 Stunden verbracht habe, beim Erste-Hilfe-Kurs bei den Maltesern. Unsere Trainees waren dabei und die haben sich ausbilden lassen, auch für Erste-Hilfe im Rahmen der Jugendleiterausbildung. Und was die jetzt können, liebe Eltern, wenn ihr einen Notfall in der Familie habt, ey, ihr könnt euch echt auf die verlassen. Die können reanimieren, die haben stabile Seitenlage. Die wissen, wie man Verbände anlegt, Rautegriff und noch vieles mehr. Und liebe Gruppenleiter und Mitarbeiter, ey, ihr könnt euch auf die verlassen. Die sind kompetent, die sind klasse, richtig stark ausgebildet. Eine Zeit lang, ich war junger Christ, da gab es für mich so ein Reizwort. Das mochte ich nicht. Und da wurde ich auch ein bisschen aggressiv bei diesem Wort. Kann man sich nicht vorstellen, aber ja, geht auch. Das war das Wort Management oder Manager. Das mochte ich nicht. Ich dachte mir, was soll das? So ein blödes Wort. Das hat doch nichts mit Jesus, mit Gemeinde, mit Leitung zu tun. Das ist doch völlig unbiblisch. So dachte ich. Und mit der Zeit habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Prinzipien auch aus diesem Bereich in Gemeindearbeiten, auch fürs eigene Leben umzusetzen. Wie hilfreich das ist. Und das eine oder andere habe ich auch in der Bibel entdeckt. Hat mir als Pastor gut getan. Habe ich während meines Studiums gelernt und in Gemeinde einsetzen können und umsetzen können. Ja, so ein Wort Management oder Manager, das hat so was, für den einen vielleicht eher was Negatives, für andere was Positives. Wir sind unterschiedlich geprägt. Aber es ist an sich ja kein Unwort. Es hat ja nichts Böses in sich. Menage oder an die Hand nehmen, da soll es irgendwie herkommen. Jemanden an die Hand nehmen und begleiten. Was ist das für ein schönes Prinzip? Jemanden an die Hand nehmen und begleiten. Das ist doch leiten und führen. William Winder war keiner, der jemanden gut an die Hand nehmen und führen konnte. Er war ein schlechter Manager, ein schlechter Leiter, ein schlechter Hirte. Hirten sind Viehmanager. Ja? Sie leiten eine Herde und führen sie. Viele Beispiele im Alten und im Neuen Testament dafür. Hirte und Herde ist eine Verbindung von Leiter und Geleiteten. Ein Hirte sucht für seine Herde geeignetes Weideland und Wasserstellen. Er weiß, wo die Höhlen sind, wo man sich verstecken kann, wenn ein Unwetter droht oder wenn gefährliche Tiere da sind. Er weiß, wo die großen Felsen sind, wo man sich unterstellt bei sengender Hitze. Ein Hirte ist ein Manager, der seine Schafe an die Hand nimmt. Ein Hirte hat einen Hirtenstab, der so gebogen ist. Damit kann er auch mal die Schafe so ein bisschen lenken oder heranziehen und untersuchen. Paulus beschreibt das Leiten einer Gemeinde so ein Stück weit mit dem Hirtenamt. Und im Alten Testament, da gibt es eine Situation, die sehr stark damit zu tun hat. Im zweiten Buch Mose wird das beschrieben, Kapitel 18. Eine Situation, die in christlichen und säkularen Managementkreisen als das Jethro-Prinzip beschrieben wird. Jethro, erkläre ich gleich. Es geht erst einmal um Mose. Mose bekommt Besuch von seinem Schwiegervater Jethro. Komischer Name, aber der heißt halt so, Jethro. Mose ist voll in Action, voll auf seine Aufgaben konzentriert. Vielleicht hier so, er möchte ganz viele Klötzchen aufeinander stapeln und möchte es von A nach B bringen. Er ist konzentriert, das Volk zu weiden, zu leiten und zu führen. Und wie macht er das? Viele Menschen kommen zu ihm. Sie wollen Streitschlichter in Anspruch nehmen. Also Mose, der hat mich beleidigt. Also irgendwie, das geht gar nicht. Okay, wir regeln das. Der hat mir was weggenommen. Also irgendwie, ich vermisse das jetzt. Okay, wir regeln das. Von morgens bis abends kommen Leute zu Mose und er arbeitet, es schlaucht ihn, es überfordert ihn und sein Schwiegervater sieht dieses Dilemma und reagiert. Folgender Bibeltext, ich probiere nochmal, ob es bei mir geht, geht leider nicht, bitte von der Technik nochmal. Wir sehen den Bibeltext, 2. Mose 18, aus der Guten Nachricht Bibel. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um in Streitfällen Recht zu sprechen. Die Leute drängten sich vor ihm vom Morgen bis zum Abend. Als sein Schwiegervater sah, wie viel Arbeit Mose damit hatte, fragte er ihn, was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dir vom Morgen bis zum Abend. Musst du das alles alleine tun? Nächste Folie bitte. Mose sagte, Moment, eins zu weit. Nochmal zurück. Mose sagte, noch zurück. Mose sagte, was soll ich machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei von ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und sage ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes. Sein Schwiegervater erwiderte, du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich. Du kannst nicht alles alleine tun. Du reibst dich sonst noch auf und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazu geben. Deine Aufgabe soll es sein, in schwierigen Rechtsfällen die Entscheidung Gottes einzuholen. Du sollst ihnen auch die Gebote und Anordnungen Gottes erklären und ihnen sagen, welche Regeln für das Zusammenleben des Volkes gelten sollen. Für die leichteren Streitfälle aber wählst du angesehene Männer aus, die nach Gottes Geboten leben, zuverlässig und unbestechlich sind. Setze sie ein als Verantwortliche für jeweils 1000, 100, 50 und 10. Sie sollen dem Volk jederzeit als Schiedsleute zur Verfügung stehen und die gewöhnlichen Rechtsfälle entscheiden. Nur mit den schwierigeren Fällen kommen sie zu dir. Mach dir die Last leichter. Lass sie daran mittragen. Wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen und die Leute werden immer zufrieden nach Hause gehen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Er wählte aus allen Stämmen Israels angesehene Männer aus und setzte sie als Verantwortliche über je 1000, 100, 50 und 10. Sie entschieden von nun an die einfacheren Streitfälle und legten Mose nur die schwierigeren Fälle zur Entscheidung vor. Darauf verabschiedete Mose seinen Schwiegervater und Jitro kehrte wieder in sein Land zurück. Soweit der Bibeltext. Eine ungewöhnliche Geschichte, aber es lohnt sich, tiefer zu schauen und mal ein bisschen zu graben und zu schürfen. Denn, nächste Folie, mein erster Punkt, das Jitro-Prinzip. Es geht um Werte, um Ziele und um Delegieren. Was ist passiert in dieser Geschichte? Jitro hat Mose eine Lehrstunde im Bereich Management gegeben. Handlungskompetenz. Und es ist schön zu sehen, wie Jitro das macht. Jitro analysiert erstmal die Situation, schaut sie sich an, was passiert da? Und er sieht, Mose ist überfordert. Und er droht zu einem William Winder zu werden, wenn das so weitergeht. Okay, er kannte den noch nicht, aber wir wissen, was gemeint ist. Und das Projekt Streit schlichten, leiten und führen droht zu scheitern. Das geht völlig in die Hose. Und diese Gefahr erkennt Jitro. Wie macht er das? Er fällt nicht über Mose her, er beschimpft ihn nicht und sagt, oh, was bist du für ein inkompetenter Leiter? Nein, macht er nicht. Seine Werte sind anders geprägt. Wie ist er geprägt? Na, voller Wertschätzung, Empathie und Fürsorge. Er fragt nach. Ganz vorsichtig. Willst du ein Feedback? Was machst du dir für Mühe? Willst du das alles alleine entscheiden? Mose ist ein guter Leiter. Der ist an sich kompetent. Und die Leute gehen gerne zu ihm. Und er entscheidet nach Gottes Geboten, nach Gottes Willen. Er macht das doch richtig gut. Ein frommer und kompetenter Mann. Was will man mehr? So jemanden in der Gemeinde zu haben, ist doch super. Und er macht das so gut, dass niemand anders das machen will. Keiner kann es besser. Und so bleibt alles bei ihm liegen. Viel Spaß, Mose. Andersherum gedacht, vielleicht können Leiter manchmal nicht loslassen. Manche denken, niemand kann es so gut machen wie sie. Okay, es gibt doch egoistische Leiter, narzisstische, machthungrige. Und da stellt sich die Frage, was bewegt uns, was zu tun? Was ist unsere Motivation? Was steckt dahinter? Mose meint es gut, ich will ihm das Gute unterstellen, aber er bricht darunter fast zusammen. Es ist echt too much. Und Jitro gibt ein Ziel aus und entwickelt eine Strategie, wie Mose dieses Ziel erreichen kann. Das Ziel ist es, ein fähiges Team zu bilden. Hilf mit, pack mit an. Sei dabei. Mose muss entlastet werden. Das heißt also, Das Übertragen der Verantwortung auf mehrere Personen entlastet sofort. Mose atmet auf. Denn die Handlungskompetenz seines Schwiegervaters hat jetzt allen Beteiligten geholfen, dem ganzen Volk. Übertragen wir das mal auf Gemeinde. Unsere Gemeinde entspringt einer Gründung, einer Neugründung, einer Tochtergründung von Niederramstadt. Die Gemeinde war in der Gemeindescheune unterwegs, entwickelt sich weiter. Es kommen Leute dazu. Wir sind hier in einem Gemeindehaus, in einem Gemeindezentrum, hier im Miak-Park. Wir entwickeln uns weiter. Und das heißt auch für uns, auch unsere Strukturen, auch unsere Leitungsprinzipien, die werden sich weiterentwickeln müssen. Auch wir brauchen Veränderung. Auch wir brauchen sowas wie ein Jethro-Prinzip. Was sind deine Werte? Was sind deine Ziele? Wie können wir delegieren? Leiter, die Handlungskompetenz als ihre besondere Fähigkeit sehen, die können das gut. Delegieren, Mitarbeiter mit einbinden, die müssen nicht alles selbst machen. Man gibt Ziele vor, vielleicht anschaulich, verständnisvoll und wie man diese Ziele in Schritte erreichen kann. Ziele sind wichtig. Was hast du für Ziele? Was haben sie für Ziele? Vielleicht auf der Arbeit Ziele? Was ist der nächste Karrieresprung? Was hat dein Chef, deine Chefin mit dir ausgemacht im Personalgespräch? Welche Ziele stehen an? Was habt ihr als Familie für Ziele? Was habt ihr in diesem Jahr vor? Was wollt ihr verändern? Vielleicht als Ehepaar. Gestern Abend haben meine Frau und ich einen Film geschaut und haben so gesehen, so einen Film von einer Schwimmerin, die im hohen Alter zwischen Kuba und Florida die Strecke überwindet. Vielleicht kennt der eine oder die andere den Film. Und haben uns dann so gefragt, oh, was würden wir denn in ihrem Alter machen? So, ich glaube mit 60 hat sie nochmal ein zweites Mal versucht, dann das dritte, vierte, fünfte Mal. Jetzt habe ich gespoilert. Und meine Frau sagte nur, froh, wenn wir das Alter erreichen. Das ist auch schon mein Ziel. Zusammen zu bleiben, ein Alter erreichen. Auch das ist wichtig. Zusammenhalten, stark sein. Wo bist du als Mitarbeiter mit deinen Zielen? Bist du vielleicht unterfordert, dass du denkst, ach, irgendwie, das kann ich alles so, ich brauche mehr Herausforderung. Wer leitet mich an? Wer gibt mir vielleicht neue Aufgaben und hilft mir zu wachsen? Vielleicht bist du überfordert. Denkst, oh, ich brauche Entlastung. Wer hilft mir? Aber vielleicht bist du auch so einer oder eine, die sagt, ich möchte das Jethro-Prinzip umsetzen. Ich möchte auf jemanden zugehen, ein Feedback geben. Ich möchte jemandem helfen, ihn begleiten, an die Hand nehmen. Unterstützung sein. Du, kann ich für dich beten? Was liegt so an für dich? Du bist in der und der Arbeit tätig. Das ist bestimmt nicht einfach. Für was kann ich beten? Mose muss lernen, Teamarbeit entlastet. Und da gibt es fähige Männer in Israel, im Volk, angesehene Männer. Lieber Mose, jetzt finde sie mal. Wird er zurückstecken können? Wird er loslassen können? Wird er andere Anführer, andere angesehene Männer zulassen können? Er nimmt den Rat seines Schwiegervaters an. Auch das ist eine Kompetenz, einen Rat anzunehmen, dazuzulernen. Und ich sehe bei Mose, er ist ein kompetenter Leiter, ein Lernender. Da gehört auch Demut dazu, eigene Schwächen einzugestehen. Ich kann nicht alles. Andere können Dinge viel besser. Lass sie das machen. Mut zu haben, der zu sein, der man ist. Nicht mehr und nicht weniger. Was hat das mit meinem und mit deinem Glauben zu tun? Also im Bibeltext finde ich den ganz stark verwurzelt. Gott ist dabei. Jethro sagt, pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazugeben. Und wenn Gott damit einverstanden ist, dass du so verfährst, Gott möge seinen Segen dazugeben. Beweg das im Gebet. Lass deine Ziele vor Gott offenbar werden. Empfange Ziele von Gott im Gebet, im Gespräch mit anderen. Lass deine Werte überprüfen. Was ist meine Motivation? Warum mache ich das? Ich war mal Leiter einer Jungschaft-Freizeit. Da war ich noch relativ früh in einer Leitungsfunktion. Und ich habe mir ganz, ganz viel aufgehalst. Die Mitarbeiterbetreuung, das ganze Programm von vorne bis hinten. Andere wollten nicht einspringen und ich merkte, ich war so wirklich am Limit. Und dann ist einer der Mitarbeiter krank geworden. Da musste ins Krankenhaus, ist ausgefallen. Und wisst ihr, was ich gefühlt habe in mir? Ich war sauer auf ihn. Ich dachte, du lässt mich jetzt im Stich. Ich habe ihn in einem Krankenhaus besucht, aber ich merkte, da ist was. Ich konnte nicht loslassen, gewisse Aufgaben. Ich hätte delegieren müssen. Ich hätte mich mehr um ihn kümmern müssen, mit einem größeren Herz. Daran denke ich heute noch. Und ich habe dazugelernt. Fehler macht man, aber es ist wichtig, daraus zu lernen. Durch Gottes Geist verändert zu werden, durch Höhen und Tiefen zu gehen. Und wenn du in einem Team bist, in einem Mitarbeiterteam, dann könnt ihr euch austauschen darüber, wie ihr euch seht, wie ihr euch erlebt, über eure Stärken und Schwächen, füreinander da sein, euch tragen, vor Gott bringen. Wie wichtig ist das? Der Bibeltext von Jethro und Mose zeigt mir, unsere Werte bestimmen unser Handeln. Schau genau hin. Ja, lass Jesus dich verändern. Und hab Ziele im Blick für dich, für deine Gruppe, für die Gemeinde. Und lass los, du musst nicht alles alleine machen. Ein zweiter und letzter Gedanke, B. Wir sehen die nächste Folie. Hilfreiche Strukturen. Wir haben einiges aus dem Alten Testament gesehen und gehört. Auch im Neuen Testament gibt es viele Strukturen, viele hilfreiche Gedanken dazu. Apostelgeschichte beschreibt die Gemeinde, die sich gründet, aufbaut, auch in Jerusalem und vielen anderen Orten, wächst und wächst und wächst. Da kommen Leute dazu, neue Leute dazu, aus verschiedenen Kulturkreisen. Und dann gibt es Spannungen, Konflikte. Wie gehen wir miteinander um? Da gibt es Zerreißproben. Ah, da gibt es die jüdischen Witwen, da gibt es die griechischen Witwen. Die einen werden versorgt, die anderen nicht. Warum ist das so? Das geht doch gar nicht. Was macht ihr da? Warum tut ihr nichts als Leitung? Eine Zerreißprobe in der frühen Gemeinde. Und die Leitung setzt sich zusammen und überlegt, was zu tun ist. Und es wird ein neuer Arbeitszweig gegründet, die Diakonie. Fähige Menschen werden eingeführt, durch Gottes Geist berufen, begleitet und von der ganzen Gemeinde bestätigt. Ja, wir verändern was. Gott verändert uns. Wir gehen voran. Da gibt es einen neuen Arbeitskreis, eine neue Struktur und neue Mitarbeiter, die befähigt werden, die wir aussenden. Und dann? Lest es mal nach, Apostelgeschichte 6. Dann passiert etwas Geistliches. Ein Aufbruch entsteht. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und viele Priester wurden dem Glauben gehorsam. Eine Strukturveränderung, die Segen bringt. Die Menschen entlastet, die zu Frieden führt, zu Einheit, zu Stärke und Kraft. Mut macht, ja, wir gehen voran. Gottes Geist befähigt uns. Strukturen sind typisch für Gemeinden und Kirchen. Und je nachdem, was ihr für einen Hintergrund habt, aus welcher Kirche ihr ursprünglich mal kommt oder was ihr kennengelernt habt, habt ihr vielleicht verschiedene Strukturen im Kopf. Für manche Konfessionen sind gewisse Strukturen ja charakteristisch. Mal ein paar amüsante Vergleiche zum Schmunzeln. Wie viele Christen braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Es kommt darauf an. Als Charismatiker nur einen. Die Hände sind ja schon oben. Wie viele Katholiken braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Keinen. Sind nur Kerzen erlaubt. Wie viele Pfingstler braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? 10. Einer wechselt die Birne und 9 beten gegen den Geist der Finsternis. Wie viele Lutheraner braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Keinen. Lutheraner glauben nicht an Wechsel und Veränderung. Wie viele Methodisten braucht man? Egal. Ob das Licht hell, schwach oder gar total erloschen ist, ist unbedeutend. Du bist geliebt, so oder so. Ein Erleuchtungsgottesdienst ist für den nächsten Sonntag geplant. Bringt Glühbirnen und Birnen zum Essen mit, je nach persönlichem Ermessen. Und abschließend, wie viele Baptisten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 15. Einer wechselt die Birne aus, 3 Komitees genehmigen den Wechsel und entscheiden darüber, wer den Kaffee bringt. Ist da nicht was Wahres bei jedem auch so ein bisschen dran? Und wir Baptisten, wir evangelisch-freikirchliche Gemeinde, wir dürfen auch über uns selbst lachen. Über unsere Strukturen. Ja, sind vielleicht dem einen oder anderen fremd. Ah, wie entscheidet ihr das? Also hoch. Ja, bei uns hat jedes Mitglied das gleiche Stimmrecht. Aber das ist vielleicht befremdlich. Basisdemokratisch. Katholiken, Lutheraner haben eine ganz andere Kirchenhierarchie. Strukturen können helfen, Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen klarzumachen. Wenn allen klar ist, wer die Kinderarbeit leitet, dann hilft das. Wenn alle wissen, wer entscheidet dann über die Gartengestaltung, dann hilft das. Im Normalfall ist sowas geklärt. Kleine Aufgabe für das Kirchencafé im Anschluss. Was meint ihr denn, wer leitet die Jugendgruppe? Ich bin mal gespannt, was ihr so wisst. Strukturen finde ich in der Bibel an vielen Stellen. Jesus erwähnt Strukturen im Jüngerkreis. Er entwickelt ein System für das Zusprechen von Sündenvergebung. Johannes 20, Vers 23. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Er strukturiert das Umgehen mit schuldhaftem Verhalten, also 2-Augen-Gespräch, 4-Augen-Gespräch, dann wird etwas vor die Gemeinde gebracht, Matthäus 18. Jesus sendet 2er-Teams, Apostelgeschichte ist die Rede von Bischöfen. Man könnte denken, Strukturen sind unwichtig, aber sie sind wichtig, sie helfen Gemeinde und Mission. Sie sind so ein bisschen wie das Skelett für ein Haus, was gebaut wird. Sie geben Halt, geben Struktur, Orientierung und dann werden die Räume schön ausgebaut. Da werden Bilder aufgehängt, dann werden Lampen dekoriert, dann wird's schön und gemütlich, einladend. Ich will noch einmal zum Schluss zusammenfassen. 3 Teile einer Predigtreihe, der es um Kompetenzen im Alltag und in der Gemeinde ging. Heute das Thema Handlungskompetenz. Was bewegt uns, was zu tun? William Winder war jemand, der konnte niemanden gut an die Hand nehmen. Er war ein schlechter Leiter, ein schlechter Hirte. Lasst uns überprüfen, was sind unsere Werte? Was sind unsere Kompetenzen? Was bestimmt unser Handeln? Hab Ziele im Blick, für dich ganz persönlich, für deine Mitarbeit, für die Gemeinde. Und lass los, du musst nicht alles alleine machen. Arbeite im Team. Zusammen sind wir stärker. Hilfreiche Strukturen, die wir weiter aufbauen, auch als Gemeinde, als Gemeindeleitung, als Gemeindeversammlung. Wir haben vieles im Blick. Wir wollen Menschen erreichen um uns herum. Wir wollen kompetente Menschen ausbilden hier bei uns. Wir wollen weitere Mitglieder in die Gemeindeleitung berufen in diesem Jahr. Hirten, die andere Menschen mit an die Hand nehmen, aber immer orientiert am guten Hirten, an Jesus, der ein wunderbarer Hirt ist. Und das Lied singen wir jetzt. Amen.